Paul, was geht bei dir ab? Erzähl.
Es geht bei mir ab. Also grundsätzlich ist es so, dass am Markt wieder ein bisschen Aufschwung zu erkennen ist. Ich stelle fest, dass ich selbst als auch die Leute bei uns aus dem Accelerator-Programm regelmäßig zumindest bei Wohnungen überboten werden. Ja, das muss ich sagen, stresst mich etwas.
Also, mit was los meinst du? Du hast das Gefühl, dass die Käufer zurück
Genau, die
sind und
Käufer
dass
sind
diese ganz krassen
wieder wach
Deals
geworden.
nicht mehr möglich sind, ja?
Genau, die Käufer sind wieder wach geworden, zumindest hier bei uns im Markt. Ich kann natürlich immer nur für meinen kleinen Mikrokosmos sprechen und halt die paar Einblicke, die wir durch die Teilnehmer in ganz Deutschland haben, aber jetzt natürlich nicht flächendeckend. Aber ja, die Leute zahlen den Angebotspreis, die Leute bieten teilweise. Und grundsätzlich war ich gefühlt noch nicht so ganz fertig mit unserer Einkaufstour. Deswegen ist das nervig.
Leute, wie sieht es bei euch aus? Was nehmt ihr so wahr, wenn ihr jetzt Deals draußen macht? Ist es für euch jetzt schwieriger geworden, so wie für uns, dass wir nicht mehr alleine unterwegs sind, auf weiter Flur? Wie sieht es da, bei euch aus? Das interessiert uns. Und natürlich, wenn ihr viele Fragen an uns habt, die könnt ihr heute stellen. Ihr habt den direkten Kontakt zu uns. Und das Zweite, das wollen wir natürlich auch schon mal teasern. Wir haben heute ein sehr cooles Thema mitgebracht, mit dem wir uns schon sehr lange beschäftigen, was aus unserer Sicht viele Investoren komplett unterschätzen. Und wir werden so in, ja, in ein paar Minuten dann mit unserem Marktüberblick starten. Wir wollen uns mal alles mal ein bisschen raussuchen. Die aktuellen Daten, die aktuelle Gemengelage, die werden wir besprechen und dann werden wir ins Kernthema vorstoßen.
Ich sehe schon, Käufer sind wieder zurück aus Raum Rhein-Neckar. Es ist soweit, Leute. Es ist ja auch in den Medien, ne? Also man hat ja ganz klar gesehen, jetzt so die letzten Wochen, die Medien sind ein bisschen positiver grundsätzlich unterwegs. Und das führt ja immer dazu, dass die Leute das dann auch glauben und sich dann halt auch so verhalten, obwohl sich zinsseitig halt kaum was verändert hat. Finde ich das halt verrückt, wie die Medien das dann beeinflussen.
Also wir hatten ja das Allzeithoch im Oktober. Das war für viele Leute dann schon ein Schock, weil wir bei der Kaufpreisfinanzierung dann die 5%-Marke durchbrochen haben. Und da, wir hatten ja es auch schon in vielen anderen YouTube-Livestreams gesagt, dass es so Schallmauern gibt. Die erste Schallmauer, die war bei 4%. Ja, aber dann ist es eigentlich so, dass ganz viele Schallmauern da waren, weil die ganzen Mietrenditen ja nicht in den guten Lagen 5% aufwärts sind, sondern eigentlich eher in so einem unteren Bereich und das immer unlukrativer wurde. Und das war schon bitter, ne? Also wenn ich im Oktober dann zur Bank gegangen bin und 5% Zinssatz habe, da lohnt sich das ja auch gar nicht mehr. Und dann ist ja wirklich, und das finde ich krass, bis zum 27.12. hatten wir das Allzeittief, also das 52-Wochen-Tief bei den Zinsen. Dann roundabout bei 3,2% für eine Kaufpreisfinanzierung. Also, das muss man sich mal vorstellen. In diesen kurzen Zeiträumen von circa 3 Monaten ist der Zins dann halt um knapp 2% oder fast 40% zurückgegangen. Da habe ich natürlich einen ganz anderen Investment Case. Es kann sein, dass ich mir was angeguckt habe und gesagt habe, mit dem Zins kann ich es nicht machen. Und dann warte ich 2 Monate und merke, oh, wunderbar, mit 3%, ja, rechnet sich ja wieder vieles, ne? Also, das finde ich halt heftig.
Die Frage ist immer, ob die Leute das dann checken, ne? Weil du gehst ja jetzt nicht wöchentlich zur Bank und guckst halt, wie die Kondition ist.
Genau, da auch mein Tipp immer, verfolgt die Bundesanleihe. Und die Bundesanleihe, wenn der Zinssatz bei 2,0% liegt, kann man eigentlich so mal 1,7 rechnen. Und dann hätten wir so 3,4%. Und das sind so ungefähr die Kaufpreis-Kreditkonditionen. Natürlich gibt es Banken, die dann auch nochmal mehr verlangen, ne? Also das ist dann ja nur der Mittelwert, ne? Manche sagen 4,5, ja, und die anderen sagen halt 3,5. Und das ist auch so wichtig, dass man jetzt die richtigen und die besten Banken kennt, denn die Zinsunterschiede von Bank zu Bank, die sind auch nicht mehr 0,1, 0,2, wie das damals war in der Niedrigzinsphase, sondern wir haben vom besten bis zum schlechtesten mittlerweile Zinsabstände von knapp 1%. Und das ist natürlich schon heftig, ne? Also nochmal innerhalb der Banken, ne? Also ich kann heute eine Bank anfragen, eine Volksbank, die bietet mir aktuell auch noch 4,6%. Und ich habe dann irgendeine richtige Top-Bank, die gutes Geschäft haben will, die richtig Gas gibt und die hat halt 3,8%. Das ist schon viel.
Ja, das kann machen, dass ein Deal halt geil ist, dass du sagst, okay, let's go, oder halt, ist knapp. Können wir leider doch nicht machen.
Ich meine, wie lange schließt du den Darlehensvertrag dann ab? Das sind ja
Ja,
10
schon.
Jahre. Ja, du hast 10 Jahre dann, wenn du jetzt die Zins fixierst, dann hast du 10 Jahre schlechtes Darlehen eingekauft. Ne?
Ja. Ich meine, gut, am Ende des Tages, wenn du es entwickelst, das holst du nachher irgendwie raus, aber es ist natürlich nervig, 10 Jahre lang.
Also ich glaube, Thema Eigennutzung zum Beispiel, da sind die Leute noch nicht zurück. Aber ich glaube, die Kapitalanleger sind zurück und man muss sich auch mal Folgendes vorstellen. Wir hatten ja den JLL-Report oft schon angebracht, 70% weniger Transaktionen knapp auf dem Immobilienmarkt. Und die Leute, die haben ja grundsätzlich auch Interesse an Immobilien, ja, und haben jetzt über 1,5, 2 Jahre fast gar nichts gekauft. Die sind ja alle heiß. Ja, die sind alle heiß auf
Immobilien. Das ist dann wieder wie soll man sagen, als es gelockert wurde und alle wieder raus durften, alle wieder in die Restaurants durften, alle wieder in den Urlaub durften, da war Party angesagt.
Genau, und wir können eigentlich die Immobilie so sehen wie eine Lufthansa-Aktie. Ja, die wurde während der Corona-Pandemie komplett abgestraft und da gab es dann schlaue Kaufleute, die sind da ja eingestiegen. Auch, glaube ich, hier der Kühn- und Nagel-Gründer, glaube ich, hat auch nochmal kräftig nachgekauft, weil natürlich dann die Psychologie dahinter ist, wenn ich jetzt sowas lange nicht mehr gehabt habe, da habe ich natürlich Bock auf Urlaub, ja, und dann sind natürlich alle Leute ausgerastet und heute stehen die Airlines ja wunderbar da und so wird es auch mit Immobilien sein, wenn der Zinssatz dann runtergeht und alle, die abgewartet haben, dann in den Markt reingehen, das wird dann schon wieder mal eine heftige Angelegenheit und dann wird es wieder heißen, oh, hätte ich mal vor 1,5 Jahren gekauft.
Das letzte Dreivierteljahr bis jetzt Ende letzten Jahres, da war das halt entspannter.
Es war mega, es war aber eklig vom Zins. Aber du musstest jetzt nicht, wir haben jetzt zum Teil Transaktionen, da haben wir 3 Monate und länger rumgemehrt, bis wir da auch eine Finanzierung stehen hatten und sowas. Und das wäre ja sonst in Märkten, wo es ein bisschen Nachfrage gibt, wäre das ja gar nicht möglich gewesen.
Bist du raus.
Ich würde sagen, wir starten mal so mit einer wichtigen Überschrift aus dem Handelsblatt, weil ich hatte ja so das Gefühl, es ist nicht nur so unser Gefühl, dass es jetzt irgendwie eine Trendwende gibt auf dem Immobilienmarkt, am Kapitalmarkt und das titel ich hier auch das Handelsblatt und zwar am 9. Februar 2024. Also es ist gar nicht so alt und hier steht dann drin, warum 2024 die Chance für Immobilienkäufer sein kann und das fand ich ganz interessant. Wir können uns hier mal was angucken. Punkt 1, das, was wir gerade beschrieben haben, das war im Oktober, das seht ihr hier auch nochmal, dieses Hoch bei den Bauzinsen. Jetzt sagt ihr aber, Erik, das sind ja hier 3,51 und 3,44%. Das Problem ist immer bei diesen Zinsermittlungen, da werden einfach über alle Finanzierungen hinweg der Durchschnittszins gebildet. Egal, ob jemand vielleicht eine Kaufpreisfinanzierung hat, 10% EK, 20% oder vielleicht sogar 40% EK hat. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig mit solchen Zinscharts, weil viele denken, der Mensch, wenn ich jetzt zur Bank laufe, ja, und eine Kaufpreisfinanzierung anfrage, was wir als Investoren ja machen, ja, weil sonst ist die Eigenkapitalrendite ja zu niedrig, dann sehe ich da wahrscheinlich aktuell keine 3,5. Wenn ich jetzt aktuell sehr gut verhandle, sehe ich vielleicht eine 3,8. Ne, und wir sehen hier auch im Oktober dann dieses Allzeit bei uns dann immer dieses 52 Wochen hoch. Und auch dieses Tief. Und aktuell, das geht ja bis zum 22.01., haben die Konditionen auch wieder angezogen, was das betrifft. Aber, und darüber hatten wir uns ja auch lange unterhalten, du kaufst da nicht jeden Tag deswegen und guckst nicht jeden Tag rein, deswegen weißt du auch nicht jeden Tag, wie die Kreditkonditionen sind. Und es war ja so, dass die von Oktober bis Januar runtergegangen sind. Und es war so ein langer Zeitraum, dass die Medien halt drauf angesprungen sind und gesagt haben, das ist ein Trend und haben darüber berichtet. Und dann dachten natürlich viele Käufer, wow, Zins ist weiter unten und machen sich natürlich auf den Weg.
Krass, ne, wie das immer so funktioniert.
Ja, und in der Zwischenzeit von Januar bis heute ist der Zins ja wieder, sag ich mal, um 10-20% gestiegen. Ja, also das ist ja so eine volatile Zeit, aber das ist dann egal. Also wenn die Leute das Gefühl haben, sie müssen wieder loslegen, dann legen sie halt los. Ja, also dann...
Was würdest du jetzt sagen für die Leute, die jetzt hier zugucken, die 3,44, die wir jetzt sehen, was ist das jetzt in echt als Kaufpreisfinanzierung?
So ja, gebildet? Das wird so 0,03, 0,4 Aufschlag sein für eine Top-Bank aktuell. Man darf nicht vergessen, es war ja auch Januar, also 22.01. und die Kreditkonditionen sind so ein bisschen allmählich gestiegen vom tiefsten Punkt am 27.12.2020. 23. Das war der absolute Tiefpunkt, auch bei der Staatsanleihe, bei der Bundesanleihe, 10 Jahre, 1,9%. Für 10 Jahre konnte sich der Bund zu diesem Zeitpunkt verschulden. Das war heftig. Und dann ist es ja immer ein bisschen angestiegen und wir liegen jetzt aktuell, würde ich sagen, so bei einer guten 4% für eine Kaufpreisfinanzierung 10 Jahre.
Das kann man auf jeden Fall mitarbeiten.
Ja, man kann damit arbeiten. Es ist jetzt keine 5 mehr vom Komma, aber es ist jetzt auch nicht das, was man vielleicht erwartet. Und ich denke auch viele Leute, ne, nehmen schon an, wir haben eine gute 3 vom Komma, vielleicht 3,5, 3,4. Das kriege ich aber nur mit, sag ich mal, ordentlich Eigenkapital hin. Ne? Und dann schon die beste Bank. Dass das jetzt in diesem Jahr auch irgendwo dieser Scheitelpunkt unten erreicht ist, ja, und sich das auch nicht mehr bessert, weil wenn der Zins halt runtergeht, werden halt die Preise wieder ansteigen. Und das fand ich ganz geil, aber da kannst du ja mehr zu sagen. Du führst ja unser Maklerunternehmen, was diese Zahlen zu sagen haben.
Also ich muss sagen, nochmal zu dem Thema Preis und hier Tiefpunkt erreicht. Ich würde sagen, wohnungstechnisch ist das passiert. Beim Mehrfamilienhaus kann ich das ehrlich gesagt noch gar nicht genau sagen, aber wohnungsmäßig würde ich schon sagen, ja, da sind wir durch erstmal. Da wird jetzt stagniert, tendenziell legen die wieder etwas zu.
Ja, wir hatten ja auch nicht eine Rezession, also es musste ja auch keiner Not verkaufen.
Genau, und das kommt auch noch dazu. Die meisten haben freiwillig verkauft.
Genau, und viele haben da ja auch einfach abgewartet. Das zeigt ja auch dieser Chart, eigentlich dieses Bid-Ask-Problem, von dem wir immer sprechen,
genau.
Dass das Käufer und Verkäufer nicht zusammenfinden. Ne?
Das ist halt ein Thema hier, das sind halt verschiedene Parameter, die hier mitspielen. Ne? Also wir sehen ja hier einen ganz starken Anstieg der Inseratszahlen. Und da kann man sich überlegen, woran liegt das? Ne? Also natürlich die Objekte, also da liegt jetzt hier nicht dran, dass hier Notverkäufe sind, ohne Ende. Da liegt es jetzt zum größten Teil dran, dass die Vermarktungsdauern extrem zunehmen. Also die haben ja teilweise sich verdoppelt, verdreifacht. Also das heißt, ich inseriere ein Objekt, bis es dann verkauft wird und wieder deaktiviert wird. Und natürlich auch das Thema, dass Objekte nicht mehr offline, also off-market, wie man immer so sagt, vertransaktioniert werden. Es gibt niemanden mehr, wo man anruft, oder super wenig, wo man anruft und sagt, hier, ey, willst du es haben? Ja, klar, gib her, ziehe ich so weg. Und das führt halt dazu, dass halt super viel Angebot da ist. Und ja.
Ja, man hat ja auch das gesehen, heißt, so im 2021 war ja auch so ein Hochpunkt bis Ende 2021, Anfang 2022, dieses Off-Market-Thema. Ja, das war das total präsent, da haben sich viele Leute darauf spezialisiert, man hat es auch in den Werbungen gesehen. Genau. Ich zeigte, wie du Off-Market-Deals machst. Und
Ist ja immer noch so.
Am Ende des Tages sieht man ja, dass die Angebote halt so krass zugenommen haben, dass ich halt auch on-market wahrscheinlich jetzt statt 60% habe ich halt 90% des Angebotes halt on-market. Und das reicht ja wahrscheinlich aus, um einfach sehr, sehr gute Deals zu machen. So ist es ja bei uns auch gewesen.
Genau. Und jetzt muss man ja sagen, hier, als das noch so niedrig war, da wo wir bei 100.000 irgendwo rumgedümpelt sind, da ging es ja darum, dass du einfach irgendwie an ein Objekt kommst.
Man sieht es ja an den Zahlen, 463.000 Angebote, und man muss sich einfach das mal auf der Zunge zergehen lassen zum ersten Quartal 2021, über was wir hier eigentlich sprechen. Wir sprechen also von 100.000, ja, auf 463.000. Das ist natürlich für Einsteiger jetzt auch ein super Ding, weil die können natürlich über Plattformen, die haben noch nicht die krassen Netzwerke, können sie sich einfach jetzt auch die guten Deals on Market ziehen. Das ist geil, das ist eigentlich das Beste, was man haben kann, wenn alles auf der Plattform ist.
Und jetzt aber, Leute, im Umkehrschluss bitte, ihr könnt auch immer noch Off-Market-Scheiß-Deals angeboten kriegen. Ne, also das gibt es auch immer noch.
Das bleibt nicht aus. Ja, und ich glaube, das muss man sich mal vorstellen, weil ich möchte das auch gerne nochmal zeigen, was ich so krass finde. Was ist eigentlich die letzten 2 Jahre passiert? Also wir haben schon gesehen, der Immobilienmarkt hat sich dahingehend geändert, dass halt alles on-market ist, was schon crazy ist, bis ein paar Ausnahmen, aber die kannst du vernachlässigen. Dann haben eine Kaufverweigerung, was ja auch damit einhergeht, mit diesem Bid-Ask-Problem, 70% der Käufer weg, die aber alle ihr Geld gespart haben, die jetzt auch von den ersten Lohnerhöhungen profitieren, das heißt, die können sich auch viel mehr Immobilie leisten, die Investoren haben Kohle am Konto, und wir dürfen ja nicht vergessen, Wir haben eine ganz andere Situation bei den Minen. Guck mal, zum Vorjahresquartal.
Ja, ja.
Das ist ein Jahr, wenn sich in einem Jahr die Mieten um 11% entwickeln.
Ja, guck mal, unten die Entwicklung, Neubauwohnung, 20%.
Ja gut, da hast du halt nicht die Mietpreisbremse, ne? Da kannst du halt noch mal mehr nehmen, ne? Das ist dann so, weil ich finde jetzt für 13 Euro ist jetzt auch nicht viel für Berlin mittlerweile. Wir haben uns da ja schon an ganz
anderen. Ja gut, Preise aber du musst das halt immer ins Verhältnis setzen, ne? Was kriegst du dafür, ne? Also ich weiß nicht, in Berlin hast du ja auch manchmal wilde Zustände, ne? Objektseite.
Das stimmt, klar, je nachdem, wo du bist. Aber das finde ich einfach krass. Bedeutet, wir haben quasi Immobilien gekauft und in den letzten 2 Jahren, also es ist ja nur jetzt zum Vorjahresquartal, sind die Mieten hier abmarschiert, zum Teil mit über 20% auf 2 Jahre. Und was macht das mit dem Kaufpreis? Ja, wenn ich 20% mehr Miete habe, kann ich ja eigentlich auch 20% mehr Kaufpreis zahlen. Ja. Und ich weiß nicht, was du denkst. Denkst du, hier ist die Luft schon raus aus den Mietsteigerungen?
Das würde ich sagen, ist marktabhängig. Also ich würde sagen, in Leipzig jetzt zum Beispiel nicht, weil ich sehe immer noch hier irgendwelche Vermietungsinserate mit 6, 7 Euro. Bei 20 Euro weiß ich nicht, was da passieren soll noch. Also da glaube ich nicht, dass da noch jetzt
ja, aber noch mal 20 haben die Leute Kohle. Also die Bitte? Arbeiten hier bei Microsoft und wer, ja, da, was, weiß ich, wer da noch hingegangen ist.
Also die Luft ist auf jeden Fall nicht raus. Ich habe halt immer im Hinterkopf das Thema Regulierung. Umso krasser das abmarschiert, umso heftiger wird da reingegrätscht. Und das halt, deswegen, also ist es ja okay, wenn sich's entwickelt, aber wenn das halt so heftig ist, dass halt das medial nochmal wieder hochkocht und dass die Politik dann wieder gezwungen ist, da was zu machen oder sich gezwungen sieht, ist das halt auch nicht geil.
Also ich sehe, also ich sag mal so, nehmen wir mal an, ich habe eine Mietsteigerung, nehmen wir mal Leipzig jetzt, ne, als Beispiel, 5,3%. Ja?
Ja.
Wenn wir jetzt die nächsten 6 Jahre oder 7 Jahre immer 5,3% haben mit Zinseszinseffekt, ja, dann habe ich ja 40% mehr Miete. Bedeutet, ja, wenn ich heute mit einer Mietrendite von 5% einkaufe, was wir ja durchaus machen, weiß ich, bin irgendwann bei 7, 8, 9%. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Und ich habe da vielleicht nochmal einen anderen Punkt, den ich da bringe. Ich schaue mir den Neubau an. Ich schaue mir den Zuzug an und weiß, dass das wird explodieren und wir werden krassere Mieten sehen. Das ist ganz normal. Das ist Angebot und Nachfrage. Was sich verzögert, wie du schon gesagt hast, durch die Regulation wird das verzögert natürlich im Markt ankommen. Und wir dürfen das alle nicht vergessen. Das ist auch wichtig. Im Koalitionsvertrag steht noch drin, dass oder ist vereinbart, dass die Kappungsgrenze von 15 auf 11% reduziert wird, dass man in 3 Jahren dann nur um 11% reduzieren kann, um 11% erhöhen kann, nicht mehr um 15% die Miete im Bestand. Und das tut natürlich weh, ne? Deswegen kann ich auch nur jedem Eigentümer empfehlen, schnell nochmal die 15% zu ziehen, falls doch Marco Buschmann auf die Idee kommt, im Justizministerium dort einen Gesetzentwurf vorzulegen. Und er muss ja nur eine Zahl ändern.
Das Ding ist aber, was man auch nicht vergessen darf, heißt ja jetzt nicht, dass du die Bestandsmieten halt um die Prozent hier durchballerst. Ne? Das kriegst du ja nicht hin. Das muss man nochmal relativ.
Ne? Nee, also, das ist klar, richtig.
Wenn du relativ oft neu vermietest oder halt hohe Fluktuation hast, dann bist du halt immer voll am Start.
Ja, du darfst ja nicht, ich würde es nochmal anders sehen. Wir haben jetzt ja auch schon ein paar Immobilien und die Wahrscheinlichkeit, dass die in den nächsten 10 Jahren leer wird.
Definitiv.
Das ist ja gegeben und dann, wenn es jetzt 6 Jahre gestiegen ist, ist das für mich halt der Status quo. Ja, dass 30-40% mehr Miete ist und wenn ich dann dort einsteige mit dem Indexmietvertrag, habe ich ja hinten raus im Verkauf, wenn jemand mir das für Faktor 25 abkauft, ich habe 40% mehr Miete, kann ich mir da hinten natürlich steuerfrei richtig, richtig viel mehr Kaufpreis einstecken. Und das ist ja das, wo es auch darum geht und das sind ja auch diese Situation, wo wir heute sagen, 1% Tilgung ist okay, weil das Mehrfamilienhaus dann vielleicht noch 1,2 statt 2.000 kostet auf dem Quadratmeter. Ich habe es gerade auch hier gesehen im Chat, hat jemand Plagwitz für 1,2 gekauft. Das finde ich heftig. Das ist ein brutaler Preis. Also Glückwunsch dazu. Und da brauche ich mir um die Tilgung nicht so Gedanken machen, weil jemand, der jetzt für 2.500 wahrscheinlich zur Niedrigzinsphase gekauft hat, der ist mit 2,5% Tilgung noch nicht da, wo der mit 1% Tilgung heute anfängt. Ne? Also,
du musst ja noch dazu sehen, dass wir von durchschnittlichen Entwicklungen sprechen. Ne? Also ich würde uns allen mal unterstellen, die jetzt hier zugucken, dass sie ja jetzt nicht mit dem Klammerbeutel gepudert sind und dass sie auf jeden Fall überdurchschnittlich vermieten und eine überdurchschnittliche Entwicklung hinlegen. Ne? Also jetzt hier mit 5% in Leipzig, nee, auf gar keinen Fall. Das ist mehr.
Nee, also das denke ich auch nicht. Jemand, der jetzt wirklich gut rangeht, auch mal eine Entmietung macht oder sowas, der hat dort noch ganz andere Potenziale. Und wir wollen auch noch mal was, wollen jetzt ja einen Überblick geben und auch zum Thema Inflation, ja, also weil die Inflation ist schon gesunken, auch im Euroraum, das seht ihr hier, kann ich euch übrigens sehr empfehlen hier, die Perspektiven am Morgen von der Deutschen Bank, da kriegt ihr jeden Morgen einen coolen Newsletter, der so auch alle möglichen Kapitalmarktthemen abdeckt und auch immer viel Immobiliensachen mit dabei hat. Und hier ging es um das Thema Inflation. Und das ist interessant, weil die Inflation ist langsamer gesunken als erwartet. Sie ist zwar gesunken und deswegen haben hier auch, wie es drin steht, die Zinsen erstmal auch für Bundesanleihen und auch die Kreditzinsen sind erstmal leicht gestiegen, obwohl die Inflation langsamer gesunken ist als erwartet. Ja, also das ist immer, dass die Inflation runtergeht, das erwartet der Kapitalmarkt und es kommt immer darauf an, wenn ihr sowas liest, ist etwas in die eine oder andere Richtung überraschend, ja. Und ein Punkt auch, warum der Kapitalmarkt sehr vorsichtig ist, und das sollten wir auch im Blick haben, ist, dass die Arbeitslosen, ja, dass die Arbeitslosenquote im Euroraum immer noch historisch niedrig ist und dass natürlich da auch ein extremer Druck drauf ist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wie sieht es denn mit den Lohnverhandlungen aus? Wann werden die dann aktiviert quasi? Mhm. Das geht ja erst dieses Jahr los. So, wir hatten ja den Verzug, wir hatten 22, 10% Inflation. Ja, dann müssen die erstmal so ein bisschen ins Laufen kommen, die Gewerkschaften. Das heißt, 2023 haben die verhandelt und beginnen mit den Gehaltssteigerungen 2024. Also da rollt auch nochmal ein bisschen was auf das Thema Inflation zu. Und die Dienstleistungsinflation, die ist auch mit 3,9% immer noch hoch. Und an den Terminmärkten, das ist auch mal ganz wichtig, wie ist jetzt die aktuelle Erwartungshaltung? Und ich lese das mal vor, an den Terminmärkten wird derzeit eine Senkung des Einlagenzinses um 0,9 Prozentpunkte bis zum Jahresende eingepreist, beginnend ab Juni. Da kannst du ja mal das Intro machen, Paul.
Ja, also wir haben ja eine ganz krasse Differenz, was die Preisgestaltung von Wohnungen und Mehrfamilienhäusern angeht. In Leipzig war ja immer so das krasseste Negativbeispiel für die entgegengesetzte Verteilung. Also wir haben ja bis der Zins gestiegen ist, hatten wir hier Mehrfamilienhäuser im Schnitt 200 bis 300 oder manchmal sogar noch mehr Euro pro Quadratmeter teurer als Wohnung. Deswegen haben wir ja eine ganze Zeit immer eine Wohnung gekauft, weil das natürlich dann, das Risiko ist natürlich blöd, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst und da auch noch 400, 500 Euro mehr zahlst für auf dem Meter und dann aber komplett die Torte im Auge hast, wenn da was ist, ohne irgendwie krasse Historie, ohne Erhaltungsrücklage, ohne alles gegenüber einer Wohnung. Und jetzt hat sich das Ganze extremst umgedreht.
Ja, also ist aber grundsätzlich würde man ja keine Wohnung kaufen, wenn man die Option hat, ein Mehrfamilienhaus zum gleichen Preis zu kaufen, weil einfach das Thema Entscheidung, wenn man ein Profi ist, sag ich mal, ist besser, wenn man selbst die Entscheidung trifft. Wenn man jetzt Anfänger ist, ist vielleicht ganz gut, wenn mal andere Leute okaye Entscheidungen treffen, aber nicht sehr gute. Aber sobald ihr ein bisschen im Thema Immobilien drin seid, gibt es eigentlich keinen Grund, in so eine Eigentümergemeinschaft einzutreten, weil, ja, das ist
durchaus. Das heißt, du sitzt halt wie als wenn du selber Auto fährst oder du sitzt halt in einem Linienbus mit 10 anderen Leuten.
Das trifft es eigentlich genau. Also da löst du vorne deine Fahrkarte, setzt dich hin und hast eigentlich.
Genau, der Bus fährt mit dir, ob du weißt, wie ein Auto fährt oder nicht, der Bus fährt halt da lang. So.
Ja.
So ist das mit der Wohnung aus. Setzt dich ins gemachte Nest und es ist alles grundsätzlich geklärt. Ob es jetzt perfekt oder nicht ist, es ist okay wahrscheinlich. Ist es jetzt genau, bei Mehrfamilienhäusern ist es jetzt genau umgedreht. Die sind ja extremst runtergegangen, zumindest hier bei uns im Markt, weil wir haben ja hier einen ganz starken Anlegermarkt in Leipzig. Also ich habe der nächste Grundstücksmarktbericht, der kommt jetzt demnächst raus, da bin ich mal gespannt, wie die Verteilung jetzt gewesen ist das vergangene Jahr. Aber bisher war das immer so, dass drei Viertel der Transaktionen immer noch an Externe, also an Nicht-Leipziger gegangen ist und dann als Anlage. Und wenn man dann eine Wohnung kauft und jetzt bei einem hohen Zins legst du halt deine 200, 300 Euro drauf, dann geht das vielleicht, das machst du vielleicht einmal, aber das machst du nicht bei einem Haus mit 10 Wohnungen. Das machst du nicht mal 10. So, und das ist jetzt natürlich hier im Markt
Ich
ganz
sag mal so,
krass festzustellen.
ja, ich sag mal so, was du angesprochen hast, die Kapitaldienstfähigkeit, ne? Also,
Absolut.
dass du du musst auch mal wissen, wenn du eine Kreditrate hast, die ist ja auch nicht steuerlich bereinigt. Ja, also das guckt sich ja eine Bank auch an, die Kapitaldienstfähigkeit aus dem Objekt heraus, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst, das ist viel wichtiger. Bedeutet, wenn du hast zwar eine gute Bonität, aber wenn du jetzt 1 Million finanzierst, dann geht die Bonität ein bisschen zurück und man guckt sich das Objekt genauer an, weil man das vielleicht mit seiner Bonität gar nicht auffangen kann. Und da ist auch Kapitaldienstfähigkeit aus dem Objekt heraus wichtig. Bedeutet, ich habe ein Mehrfamilienhaus, das hat 5% Mietrendite, dann sagt schon mal die Bank, okay, ich ziehe da 20% ab, das sind Bewirtschaftungskosten. Ja, dann habe ich eine Kapitaldienstfähigkeit aus dem Objekt heraus von 4% Mietrendite. So, und dann Steuer ist egal. Wenn ich dann eine Annuität habe, also Zins und Tilgung aus 6%, dann habe ich 2% Unterdeckung. Das will eigentlich die Bank nicht. Und ihr selbst habt ja auch dann in diesem Fall auch eine Unterdeckung. Und das auch, wie es Paul schon gesagt hat, ihr habt ja selbst eine Kapitaldienstfähigkeit. Und wenn ich jetzt pro Wohnung 200 € Unterdeckung habe, dann weiß ich, wenn ich 8 Wohnungen habe und 4.000 € netto, bin ich schon mal mit 1.600 €
Da brauchst
untergedeckt. Und das ist ja auch ein großes Risiko, ne?
du auch nicht mal auf die Bank oder auf irgendeine Haushaltsrechnung gucken, weil da hast du einfach nichts zu fressen.
Ja, das ist auch das Thema, wo ich der Meinung bin, die ganzen krassen Leute sind halt eventuell nicht mehr da. Und die dann eine Kaufpreisfinanzierung machen wollen, die stoßen dann bei der Bank auch an das Limit, wo die sagen, Kapitaldienstfähigkeit ist nicht gegeben, weil damals hatten wir 1% Zinssatz, 2% Tilgung. Und da war ich halt mit 4% Mietrendite kapitaldienstfähig, ne? Also ich habe von 4%, 20% runter, sind 3%. 3% ist der Kredit. Kapitaldienstfähigkeit. Und deswegen sagen die Banken auch, das Kreditausfallrisiko ist gestiegen, weil durch den Zinsanstieg die Kapitaldienstfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Das ist ja logisch, weil wenn ich jetzt einen Zinssatz habe schon von 4,5% mit 2% Tilgung, dann habe ich 6,5% Kapitaldienst und dann am Ende des Tages nur eine
Da musst
Mietrendite
du
von
noch,
5%. Das funktioniert halt nicht.
genau,
Ne?
da musst du
Das
noch 20%, 20% aufsatteln, Bewirtschaftung. Das heißt, da bist du dann
ja.
bei knapp 8% musst du eigentlich haben.
Ja, richtig, richtig. Und das sieht man ja heute auch nicht, weil dann, ja, man muss wissen, dadurch, dass der Zins sich vervierfacht hat, haben wir da halt wirklich eine krasse Situation und da haben sich die Renditen ja nicht vervierfacht. Ja,
Nee,
gut, das
das
wäre auch ein
ist.
bisschen heftig.
Ja.
Alright. Aber
Das
das
sind
war
leider.
jetzt mal.
Wir halbieren die Kaufpreise und verdoppeln die Mieten und dann kommen wir schon hin.
Aber wir haben hier auch wieder das Handelsblatt, wieder eine interessante Aussage auch zum Thema Mehrfamilienhaus, ne?
Genau. Also wir haben jetzt hier die Kaufverweigerung von den Institutionellen und die sind vom Markt komplett verschwunden. So, das macht
Ich finde den
natürlich
Begriff krass. So,
Kaufverweigerung.
genau, wie Experten
Ja.
sagen, nahezu einer Kaufverweigerung bei institutionellen Investoren. Und das sind die Instis, sage ich immer. Aber ich sage mal, es gibt ja auch eine Stufe darunter. Das sind ja so die Family Offices und die Leute, die, sage ich mal, so auf dem Millionchen sitzen, ne, an EK. Und
Ja.
bei denen ist es ja auch nicht anders. Ne? Also die haben ja viele Assets schon. Und diese Assets, die sind ja auf einmal die Hälfte nur noch wert.
Genau, das ist die Frage, was machst du denn? Wie verhältst du dich?
Ich stelle mir dann so eine Sitzung beim Fonds zum Beispiel vor oder bei der Versicherung, ja. Da kommt der halt fürs Portfolio zuständig ist und sagt, hier, wir haben Thema in der Bilanz pro Halbjahr, kommt er halt an und sagt, wir müssen hier 20% abwerten. Wir müssen 20% abwerten, wir müssen wieder 20% abwerten. Ne? So ist es ja aktuell dann im Markt. Und dann kann ich ja nicht hergehen und sagen, ja, lieber Vorgesetzter, ich bin jetzt die letzten 3 Male zu dir hingekommen, wir haben immer abgewertet, wir haben hier große Verluste eingefahren. Hast du nicht mal Bock, einfach nochmal hier ein paar Mehrfamilienhäuser anzukaufen, wenn man gerade diese schmerzhaften Verluste
Ja.
erleiden musste? Und ich sage mal, so viele sind halt auch so rational unterwegs, dass sie dann sagen, okay, ich will nicht ins fallende Messer greifen, ich will auch nochmal abwarten. Ja? Der Boden ist noch nicht erreicht und so weiter, die sind nicht vielleicht so gierig und so objektgeil wie vielleicht Investoren. Und das ist halt schon krass, wenn die komplett aus dem Markt rausgehen.
Ja, ich habe jetzt auch gerade zwei Fonds, mit denen ich verhandle. Und das ist auch heftig. Also die müssen da auch, die tagen da ohne Ende. Da hast du, selbst wenn du einen Ansprechpartner hast, der muss dann zu seinem Vorgesetzten gehen, der geht zum Geschäftsführer, der geht zum Vorstand und dann wird erstmal 100 Jahre beraten, was geantwortet wird.
Genau.
So, also so nicht, läuft nicht, was halt entschieden wird, sondern wie es dann erstmal grundsätzlich weitergeht.
Und das ist absolut crazy. Und wie gesagt, das war eigentlich das Schöne im Jahr 2022, dass dieser Markt sich für uns endlich mal aufgetan hat, nach so langer Zeit. Wir sind ja schon über 10 Jahre hier in Leipzig unterwegs, kaufen Wohnung um Wohnung um Wohnung. Und endlich haben wir wirklich die Chance, in diesen Mehrfamilienhausbereich einzutreten. Und ich sag mal so, das, was wir da jetzt gesehen haben, das wollen wir euch mal zeigen. Wir reden jetzt hier nicht mal um 5 oder 10% Unterschied. Das, was ihr gleich sehen werdet, das ist wirklich heftig. Und ist nicht Standalone für Leipzig, das wissen wir jetzt schon.
Mit unserem Dealfinder habe ich mal die Sachen rausgesucht. Wir haben hier ein Objekt, das Mehrfamilienhaus, haben wir beurkundet. Ich muss kurz überlegen, ich glaube im November oder so, oder Dezember. Und das war jetzt hier quasi das. So.
Das ist nicht der Preis. Ranzoomen, du hast ja dein Ultra-Widescreen, da sehen wir ja gar nichts drauf. So, genau, schön, mach mal schön hoch, dass wir auch ein paar Bilder sehen. Genau, okay, das war Angebotspreis 715.000, ja?
Genau, also das ist, also genau, Angebotspreis haben wir ja schon ganz oft in allen Streams und so und Videos erzählt, das ist nicht das, was beurkundet wird. Das ist auch nicht das, was beurkundet wird bei den Wohnungen, die ich gleich zeige. Letztendlich haben wir hier 105.000 Euro runtergeschnitten. Das heißt, wir haben hier für 610.000 beurkundet. Jetzt muss man kurz rechnen, wie viel das ist.
Aber ich meine, da waren doch noch Kosten für, waren nur
Notarkosten? Ja, die haben ich abgezogen. Okay. Also es waren letztendlich, auf dem Kaufvertrag standen 620 und damit sind auch ein bisschen Nebengeräusche mit drin gewesen. Also sind jetzt tatsächlich 1392,69 Euro gewesen. Pro Quadratmeter.
Merken wir das mal, 1.302, also ein bisschen unter 1,4 pro Quadratmeter haben wir für Mehrfamilienhaus. Das Ding ist ja auch geil.
Also das ist wirklich top. Das ist mega geil. Gutes Objekt. Kann man richtig geil entwickeln, super Zustand, super Substanz. Und jetzt habe ich mal geguckt, dass jetzt hier ist keine Adresse, müsst ihr mir das jetzt mal glauben, weil das seht ihr aber auch gleich bei den anderen Inseraten. Das ist das Haus hier, ne? Also einmal im Kopf behalten. Und jetzt habe ich geguckt, was ist denn eigentlich mit den Wohnungen hier los in der Lage? Da habe ich mal zwei Wohnungen rausgesucht. Einmal die hier. Das ist quasi das Nebenhaus. Aber auf jeden Fall haben wir hier 2600 Euro pro Quadratmeter.
Gleiche Adresse in dem Sinne.
Genau, jetzt ist okay. Vielleicht ist da noch ein bisschen Verhandlungsspielraum drin. Aber selbst wenn ich 30% weghandle, bin ich immer noch lange, lange nicht da.
Bei 1,4. Wir reden ja von, wir haben das Mehrfamilienhaus für unter 1,4. Und hier ist es richtig, von 2686 kommst du nicht weiter runter. Das ist nicht möglich.
Fast die Hälfte. Und das ist jetzt auch kein Einzelfall. Ne? Ich habe hier noch eine Wohnung, die kostet sogar 2,7. Selbst Ding.
Auch also gleiche hier, Lage, ja.
Ja, das ist genau, also die gleiche Lage. Das Haus ist das von uns und die Wohnung ist in dem hier.
Wahnsinn. Unglaublich. Also jetzt ja, ich gucke ja auch viel Scout. Ne? Also ich gucke nicht Netflix abends, ich gucke ja immer Scout. Ja? Und ja, die besten Deals, sage ich immer, die mache ich auf der Toilette, ne? Wo andere Leute dann halt ihre Geschichten lesen, gucke ich halt, scroll ich hier komplett, spiele ich das Scout komplett durch. Und es ist auch wirklich so, ich sehe ganz, ganz wenig Eigentumswohnungen in Leipzig unter 2000 Euro den Quadratmeter. Ja. Das kommt ganz vereinzelt vor. Und dann muss man auch sagen, dann haben wir auch Nachfrage auf den Deals. Wenn das unter 2000 ist, dann bin ich auf einmal mit 5, 6, 7 Leuten hier dabei. Bei den Mehrfamilienhäusern sieht es anders aus. Und da ist der Preis meistens so 1,8 bis 1,7. Und den kann man dann entsprechend unser krassester Deal war jetzt ja für 1,1 auf dem Meter, meine ich, ne?
Ja, ja, genau. Aber das, was du gerade gesagt hast mit den Wohnungen, da möchte ich noch mal einmal kurz was zeigen. Das zeige ich ganz oft im Accelerator-Programm für Leipzig, ne? Wenn ich mir das jetzt mal flächendeckend angucke und ich gehe mal rein mit einem normalen Filter, nur für Wohnungen, dass wir mal ein Gefühl haben.
Hast du nachher nicht vergessen zu
ranzugehen. Also ist egal, es geht hier um das hier. Also wir haben jetzt hier 1944 Inserate online. Wohnungen in Leipzig. Du sagst gerade hier 2000, ne? Das ist für uns ja mal so die magische Grenze. Wir versuchen unter 2000 zu sein und nicht knapp irgendwie bei 1900, sondern ich sag mal saftig, ne? Also ordentlich. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich ziehe mal alles über 2000 weg, Alter, da sind noch 97 Wohnungen übrig.
Ja, und die kannst du ja dann anfangen zu verhandeln. Du wirst ein 2-4er-Angebot nicht auf 1,8 oder 1,6 runterkriegen. Keine Chance.
Jetzt, das muss ich mal einmal reinziehen. Für denjenigen, der jetzt startet, der weiß doch gar nicht, was los ist. Da weißt du doch gar nicht, was du kaufen sollst. Jetzt hier wissen wir ja, was los ist. Ne? Du kaufst unter 2000. Das heißt, von 2000 Inseraten, du kannst dir 0,5% der Inserate angucken.
Habe ich richtig gerechnet? Ja, einmal das. Und zweitens ist ja auch jetzt wieder durch dieses Thema Mehrfamilienhaus, kannst du eigentlich in der Folge auch wieder dieses Aufteilergeschäft machen.
Theoretisch ja. Vielleicht
jetzt wenn die Nachfrage jetzt noch krass ist, wenn ich das jetzt für 1,3 ankaufe und aufteilen Leute, also dass ihr ein Mehrfamilienhaus enteilt, das ist nicht teuer. Ja, geht ihr mit dem Grundriss ran, müsst nicht unbedingt was verändern, dann macht ihr daraus, kriegt ihr eine Abgeschlossenheitsbescheinigung und dann könnt ihr diese Wohnung einzeln wieder verkaufen mit einem Aufpreis von 500, 600, 700 Euro. Ne? Also diese Chance ist natürlich hohes Risiko.
Ja, mega.
Kann aber
in Zukunft. In den 90ern gab es ohne Ende, hat jeder gemacht. Und ja, heftig. Deswegen gibt es ja auch
Aber die Abstände waren damals, aber in den 90ern hat das jeder gemacht, aber da waren die Abstände nicht so groß wie heute.
Ja.
Die finde ich, die sind zum Teil, wenn man von 1,4 auf 2,5, das dann 1000 Euro war, das war damals der Preis, 1000 Euro, das war der Verkaufspreis.
Ist die Frage, ob das dafür weggeht. Das Objekt wird nicht für 2,5 weggehen, sag ich dir so, wie es ist.
Naja, also ich sag mal so, ich denke, wir haben ja eine Chance auch wieder bei den Zinsen, ja, dass es dort ein bisschen weiter runter geht. Das ist ja das, ich spreche ja auch mit vielen Leuten über Fix and Flip, ja, und es war ja damals so, von 2012 bis 2022 musste ich ja auch nicht viel können, weil der Markt hat ja durch sinkende Zinsen, das war ja eine unsichtbare Hand, die hat ja jedem geholfen, konnte ich einfach für mehr verkaufen. Ja, ich kann zwar sagen, ich habe es schön angestrichen, aber am Ende des Tages wussten wir, der Immobilienmarkt hat sich immer weiter verengt und die Zinsen sind gesunken. Das heißt, ich habe immer gute Geschäfte gemacht, allein weil ich die Butze gehalten habe.
Ja.
Ja.
Und, du musst es einfach nur stillhalten.
Und ich habe jetzt Respekt vor den Leuten, die das dann halt weitergemacht haben, vor allen Dingen in diesem Eigennutzerbereich. Weil wir sagen ja, okay, 70% der Nachfrage ist weggebrochen. Ja, aber wie viele Leute sind von den Eigennutzern weg? Ja, und wenn ich jetzt anfange, Einfamilienhäuser, die ich am Markt besorge, egal ob ich jetzt hier ein krasses Schild mache, von wegen, ich habe hier eine Telefonnummer und kaufe das off-market und der Makler ist einfach nicht dabei, ja, und ich das dann ein bisschen anrenoviere, die Eigennutzer sind weg, wir können ja den Zins steuerlich absetzen, aber die können das gar nicht und die sind ja auch limitiert, also wenn es darum geht, einen Eigennutzer zu zeigen, wie viel kannst du finanzieren, guckt man ja, okay, was macht der jetzt Miete? Dann ziehe ich Bewirtschaftungskosten ab und dann gucke ich, okay, das könnte er sich von der Rate leisten und was will er vielleicht jetzt noch on top? Ja,
einen Schnaps drauf. Also die meisten Leute sind halt, die sind da tot. Deswegen gehen viele jetzt ja auf Wohnung.
Genau, sagen, und deswegen, also deswegen, also und ähnlich wie es bei in 2012 war, um das vielleicht nochmal zu closen jetzt, diese Schleife zu bringen, ähnlich sehe ich eine Chance, wieder im Bereich Fix and Flip, von einem Markt zu profitieren, ja, das heißt Zukunftsmusik, ich kann nichts voraussehen, der aber durch sinkende Zinsen bedingt ist, wo vielleicht auch der nicht absolute 100% Profi ein gutes Geschäft machen kann, weil es nicht unbedingt auf ihn drauf ankommt, sondern weil der Markt dann wieder viel regeln wird. Natürlich muss man alles gut machen, keine Frage. Und dann kann man das so machen, dass man ja erstmal eine Butze kauft, ja, 10 Jahre Zinsbindung vereinbart. Und dann sich das offen hält über einen Pfandtausch, Leute, ne? Das könnt ihr ja machen, nach 3-4 Jahren mit einer 10-jährigen Zinsbindung, einfach sagen, pass auf, in 4 Jahren verkaufe ich das für das Doppelte, ja, ich habe es jetzt für 150 gekauft, verkaufe es dann für 300 und ziehe mir nochmal das Eigenkapital auch wieder für andere Deals und mache den nächsten Schritt, ohne jetzt eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen, weil ich einen Pfandtausch mache. Die Option besteht und wenn man dann ganz schlau ist, zum Beispiel auch wie Till, dann fängt man sogar noch an, im gleichen Jahr dagegen zu sanieren und hat das dann fast auch noch steuerfrei. Ja, dann hat man es dann komplett geschafft. Schmeckt. Aber das sehe ich wieder, ne? Das schmeckt dann wieder, ne? Dann hat man, ja. Da hat man wieder eine Chance, ja. Auch als vielleicht Ungeübter noch über ein Schnäppchen heraus, diesen Eigenkapital-Turbo zu zünden, ne? Ja, und so. Wenn die aber, so, jetzt gehen wir mal darauf, was sagen dann so die einschlägigen Medien? Die sagen halt, Mitte 2024 wird es anziehen bei den Instis und bei den Family Offices und so weiter. Die werden dann wieder anfangen zu kaufen. Können sie natürlich auch irren, aber ist wohl erstmal so das Basisszenario. Und 2025 sind die alle wieder zurück. Komplett. Genau. Und dann kann sich alle in den Arsch beißen, die eigentlich kein Mehrfamilienhaus haben. Hm?
Die Makler, mit denen ich mich mehr so unterhalte, mit denen ich Kontakt habe, die sagen auch so, ja, momentan, also Wohnung, ja, okay, da sind Leute da. Aber Mehrfamilienhaus, ich merke es auch in den Verhandlungen. Ja,
die ganzen Späße mit den, man sagt, man braucht man viel EK beim Mehrfamilienhaus. Nein, du musst einfach gut runterfahren, dass Kapitaldienstfähigkeit irgendwo gegeben ist. Und das ist natürlich beim Objekt, wenn ich das in einer Lage, das muss man, den Punkt möchte ich vielleicht nochmal machen. Das ist total interessant. Nehmen wir jetzt mal Dessau, das ist unser Negativbeispiel. Ne? In Dessau habe ich vielleicht einen geringeren Ertragswert, weil ich 10% Mietrendite habe ich zwar trotzdem, aber der vervielfältige, also das, was da als Multiplikator auf die Miete zum Kaufpreis, der ist dann vielleicht auch nur Faktor 8, der übliche, ja, für eine Bank. Ne? Der hat dann auch einen geringeren Ertragswert, aber das hat dann was mit dem Objekt zu tun, aber Kapitaldienstfähigkeit bei 10% Mietrendite ist in den Lagen immer gegeben. Da hat man nicht so das Thema, als wenn jetzt jemand in Leipzig mit 4% Mietrendite kauft, weil die Kapitaldienstfähigkeit aus dem Objekt nicht gegeben ist. Ne? Deswegen ist eine Mehrfamilienhausstrategie eigentlich in etwas, ja, nicht so guten Lagen einfacher umzusetzen, als jetzt in Bestlagen, wo man halt die Kapitaldienstfähigkeit nicht hat. Das ist immer etwas, wo sich Banken wirklich
dran setzen. Problematisch natürlich dann, wenn du das machst und dann zieht da einer aus, dann kommt da keiner mehr.
Ja, das mag sein. Problem. Das mag sein, aber so rechnet die Bank nicht. Natürlich wissen wir das.
Ich weiß, dass die so nicht rechnen, aber das ist ja uns der Nachteil.
Ja, natürlich. Ich sage es ja nur, dass Leute, die sich dazu entscheiden, in diesen Lagen zu kaufen, immer einfacher Mehrfamilienhäuser finanzieren aus der Sicht einfach nur Kapitaldienstfähigkeit. Da geht es auch nicht darum, dass man 13-14% Mietrendite macht, sondern einfach, dass man die Kapitaldienstfähigkeit, also dass die Immobilie die Rate tragen kann, falls der Kredit immer ausfällt, dass das halt am Ende des Tages gegeben wird. So, jetzt sind wir ja auf der ersten Stufe. Wir wissen, Mehrfamilienhäuser sind günstiger als Eigentumswohnungen. Das ist deutschlandweit so. Und jetzt ist es aber jetzt noch nicht der Pudelskern, weil wir haben ja noch was entdeckt, ne?
Wir haben eigentlich ein anderes Thema. Und zwar haben wir die energetische Komponente ja heute hier auf dem Tisch. Und da sieht das Ganze so aus. Wohngebäude, da gab es jetzt auch super viele Artikel, Wohngebäude mit schlechter Energiebilanz verlieren weiter an Wert. So, und das ist jetzt hier wieder von JLL. Und da sehen wir einfach mal hier.
Mach du groß. Make it big again.
So. Da sehen wir hier den Discount, warte mal, ich sehe mal, so. Den Discount für die Zustände. Das muss man aber natürlich sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Die gehen hier aus von einem Basiswert, also von wo die Prozente runtergehen, von Energieklasse A beziehungsweise A+.
Das Neubau.
Bitte?
Das ist quasi Neubau.
Ja, genau. Das heißt, ich habe einen Neuwagen und jetzt sage ich, pass auf, ein Auto, was irgendwie hier Euro-Klasse, was weiß ich, Schadstoffklasse 2, 3, was weiß ich, was es da gibt, erfüllt. Das kostet halt jetzt hier 2023 Q1, kostet halt minus 28%. Also ein Drittel weniger. Ne? Ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Objekte logischerweise mit schlechter in einem schlechten Energierating sind natürlich älter. Ne? Für ein Objekt aus den 70ern zahle ich nicht so viel wie ein Objekt für von 2015. Ne? Das ist schon klar.
Absolut klar. Hm?
Und jetzt ist ja die Frage, wie können wir das denn nutzen?
Na, so wie es, also was ist jetzt der Abschlag? Das ist ja von 2022 auf 2023, ne? Steht ja auch dieses Q1.
Genau.
Wie es da runterging quasi, ne?
Genau, und wir haben ja immer so dieser Dreh- und Angelpunkt für uns ist ja Energieeffizienzklasse D. Das ist ja hier lila. Ich kann das jetzt hier gerade nicht markieren hier.
Genau. Das hier also das ist auch wichtig, dass ihr euch das vielleicht auch mal notiert, auch die Investoren, die es noch nicht wissen. Wir haben ja Fit 55, ne? Fit for 55, ne? Paul, wir sind auch bald Fit for 55 doch.
Nee, also jetzt haben wir nicht mehr Tage, das dauert auch nicht noch.
Genau, also das war wieder das EU-Parlament, hat sich wieder was Neues ausgedacht. Wir sind ja noch nicht reguliert bis zum geht nicht mehr. Wir wollen ja Bürokratie abbauen. Jetzt kommt wieder Fit for 55. Und das hat nichts mit dem Jahr 2055 zu tun, sondern dass wir die Emissionen ausstoßen wollen wie zum Jahr 1990, bloß reduziert um 55%. Ja?
Genau.
Und um das zu erreichen, muss der Gebäudesektor eigentlich auch, also mindestens, muss ein Mehrfamilienhaus oder ein Einfamilienhaus mindestens D bis 2030 erreichen.
Wir haben jetzt noch gute 6 Jahre, knappe 6 Jahre. Und man muss mal sagen, der Immobilienmarkt in Deutschland, ne, ich habe das nochmal recherchiert, über 50% sind schlechter als D.
Ja, das ist ein Problem. Und da hat ja die EU schon gesagt, wir wollen eine Sanierungspflicht für diese Gebäude, damit die da hinkommen. Und dann hat man gemerkt, boah, die sind ganz schön am Kotzen. Das geht hier Richtung AfD und so weiter. Irgendwelche Sachen hat man jetzt auch mit der Heizung schon gesehen, wenn man die einfach austauschen muss. Das funktioniert nicht.
Haben wir auch gesehen, was das denn verursacht in der Bevölkerung. Was auch von Wahlprognosen, alles, Unsicherheiten. Leute bestellen nochmal Heizung auf Halde und hast du nicht gesehen.
Genau, wir haben, dann hat ja jetzt jüngst, hatten die ja gesagt, naja gut, dann machen wir im Neubau, muss Standard sein jetzt EFH 40. Aber da hast du wohl Probleme mit der Lüftung und so weiter. Das ist ganz schwierig zu erreichen, weil du kannst dann nur noch von 55, Standard 55, ne, der jetzt noch gefördert wird, wollen die auf 40 runter, aber das schaffst du noch mit Belüftung. Wichtig ist, dass für die Leute, also ihr müsst wissen, es wird irgendwas kommen, weil diese Ziele wollen und müssen erreicht werden. In den nächsten 6 Jahren solltet ihr mit eurer Butze den Bereich D erreichen. Das rettende Ufer ist quasi D. Und danach könnt ihr erstmal ein bisschen Luft holen. Aber das ist nicht das Ende. Das Ende wird dann irgendwann sein, dass ihr A oder B habt. Na, aber da könnt ihr halt nochmal aus dem Vollen schöpfen. Wichtig ist, dass ihr jetzt in den nächsten 6 Jahren wisst, D ist erreichbar. Und wir haben uns das mal angeschaut. Und zwar haben wir jetzt hier das Mehrfamilienhaus wieder im Fokus, was wir gekauft haben. 610.000 Euro Kaufpreis, 438 Quadratmeter. Und die Ist-Situation wäre, dass wir von G, G heißt, wir haben 200 Kilowattstunde.
Da sehen wir hier jetzt nochmal, wie viel wir verbrauchen, wie viel das Haus verbrauchen darf, wo wir landen. Ne? Also wir reden hier quasi um alles, was weniger als 125 Kilowattstunden Energiebedarf hat. Da müssen wir irgendwie drunter kommen.
Genau. Das will die EU unbedingt erreichen. Ne? Und wir haben gesehen, die größten Abschläge, die waren nachher bei G, also bei 200.
Genau.
Und wir haben das aber, ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel ist zur Veranschaulichung. Es gibt immer Gebäude, Gegebenheiten, die das natürlich nicht zulassen. Aber es war nur mal ein Beispiel. Wie kann man das ungefähr dann strukturieren? Was ist das eigentlich für eine Chance? Und wir haben jetzt hier dieses Mehrfamilienhaus mit 600 Quadratmeter und wollen das halt von G auf D bringen. Und wir haben uns überlegt, okay, was könnte man smarterweise machen? Wir brauchen ja 40% Einsparung, um das hinzukriegen. Und was habe ich da eigentlich für Benefits am Ende des Tages, wenn ich das durchführe? Und wir haben uns mal Sachen rausgenommen, die etwas günstiger sind. Ja?
Genau.
Solarenergie bedeutet Warmwasser und Heizung über... Ja, am Ende des Tages.
Sonne.
Ja, das wird, genau, über das Dach, über die Sonne, natürlich. Ja. Genau, das ist natürlich kann von bis sein, aber wir haben das auch erfahrungswert, dass es eigentlich eine gute Maßnahme ist, um einfach das Energierating zu verbessern und auch nicht ganz so teuer. Oberste Geschossdecke dämmen, das ist auch wichtig, Leute. Ihr seid verpflichtet, bei Mehrfamilienhäusern sowieso einfach die oberste Geschossdecke oder das Dach zu dämmen. Ganz wichtig. Viele Leute haben das gar nicht auf dem Schirm, dass es bereits schon diese Verpflichtung gibt, das zu machen. Das ist nicht unbedingt teuer, weil man kann auf die oberste Geschossdecke Dämmplatten einfach rauflegen. Die kosten wirklich nicht viel. Wenn man jetzt das Dach dämmen muss und zum Beispiel oder von außen sogar dämmt, das wird richtig.
Das halt, da muss man sagen, das ist in den meisten Fällen für die ersten Jahre wegen der 15%-Grenze nicht unbedingt sinnvoll.
Genau, das ist ja das Thema. Ihr seid ja limitiert. Ihr dürft ja in den ersten 3 Jahren nur 15% zuzüglich Mehrwertsteuer in dieses Objekt investieren. Und mit einer Dämmung zum Beispiel der Fassade, und wenn ihr eine richtig krasse Dämmung draufpackt, alter Schwede, wir haben es ausgerechnet, da seid ihr bei so einem Objekt auf jeden Fall deutlich über 100.000.
Man denkt immer, das ist nicht so viel, da redet man irgendwie von ein paar hundert Quadratmetern, aber Leute, das ist ja rundherum, das sind ja alle Wände.
Ja, und die krasse Dämmung, es gibt ja auch unterschiedliche Varianten, wie man dämmen kann. Man kann auch günstig dämmen, aber damit erreichst du dann halt nicht so viel.
Ja.
Kellerdecke ist auch etwas, was günstig ist. Und die Fenster hängt jetzt davon ab, kann sehr teuer werden. Wir haben jetzt dreifach verglaste Fenster genommen von bis, aber wir schaffen es in etwa mit dieser Maßnahme, wenn man durchgerechnet, wenn man ambitioniert vorgeht, mit 75.000. Das umzusetzen, wenn man gute Handwerker hat, günstige Handwerker, und da dürft ihr nicht vergessen, aktuell sinken die Handwerkerpreise, sie sind wieder verfügbar. Und wir haben schon solche Projekte mit den Konditionen durchgesetzt, in etwa, ne, plus minus 10.000. Und was wird das jetzt bedeuten? Ich habe ein Mehrfamilienhaus und muss 75.000 investieren. Leute, ganz wichtig, über Fremdkapital. Das zahlt die Bank. Dann habe ich erstmal schöne Steuerrückerstattung, die kriege ich direkt ans Konto, 31.500 Euro. Wie geil ist das dann?
Das
Ja, das ist doch
schmeckt.
super. Ja, das schmeckt
Kommt
richtig. Das ist
raus
eine
aus der Hölle.
Eigenkapitalrückgewinnung, die ich durchführe. Dann ist es so, dass hier ja, und das ist der größte Bullshit in einer deutschen Gesetzgebung. Jetzt kann man ja sagen, naja, ich habe ja 75.000 Euro Aufwand, aber da kriege ich ja 31.000 über die Steuer zurück. Ja? Also darf ich meine Umlage auf die Miete in Höhe von 8%, wenn es energieeinsparend oder Wohnwert erhöhend ist, natürlich ja anscheinend nur auf den Wert machen, abzüglich Steuerrückerstattung. Würde man ja denken. Oder würdest du das nicht denken, Paul?
Ja, klar.
Genau, ne? Ist aber nicht so. Ich kann auf die Mieter volle 75.000 Euro umlegen mit 0,08%. Jetzt kommt's, die dürfen nicht mal mindern 3 Monate lang, wenn ich diese Maßnahme durchziehe. Das
Weil es
heißt, ich habe
energetisch
schon auch
ist.
eine. Genau, energieeinsparend oder Wohnwert erhöhen wäre es dann nicht, aber es ist jetzt energieeinsparend. Ne? Deswegen würde ich immer eine energieeinsparende Maßnahme in Kombination mit einer wohnwerterhöhenden machen. So, das heißt, ich lege 8% auf die Mieter jährlich um. Das sind 6.000 Euro. Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Und das ist auch der Unterschied, warum sich Förderung manchmal nicht lohnt, weil die Förderung muss ich von der Investition abziehen und darf dann erst umlegen.
Das ist richtig
Bei der
mies.
Steuer, ja, was richtig, ja, und bei der Steuer, auch bei zinsvergünstigten Darlehen von der KfW ist es genauso. Wenn ich das einfach nur steuerlich absetze, ja, und 42% zurückbekomme, kann ich den Gesamtwert umlegen. Da hatten wir auch schon mal ein YouTube Live gemacht, wo wir gesagt haben, das lohnt sich dann eventuell mehr, als
Ja.
wenn man die Förderung in Anspruch nimmt. Ne? So, das heißt, ich habe 60.000 Euro mehr Miete in 10 Jahren vor Steuer. Und dann haben wir ja gesagt, okay, diese Objekte, die werden auch nochmal mit einem Discount gehandelt, weil jeder in den Energieausweis reinguckt und sagt, ey, seid ihr blöd? Ja, habe ich keinen Bock drauf, ich bin verunsichert, ich habe zu viele Sachen jetzt gehört.
Haben ja gesehen hier, aktuell Q1 23, 8,6% Discount von D auf G.
Genau, und diesen Discount, das heißt, das hole ich ja wieder auf. Und ihr dürft nicht vergessen, viele Banken vergeben auch schon mit besseren Energierating Kredite. Und es wird auch gemunkelt, dass irgendwann Banken in Objekte, die ein ganz schlechtes Energierating haben, gar nicht mehr investieren dürfen, also gar keine Kredite mehr vergeben dürfen. Also das kann auch passieren, ne? Da muss man vorsichtig sein, ne? Aber
Ja,
hier
manchmal
waren
gibt
wir
es ja
jetzt
so wilde,
in den.
manchmal gibt es ja so wilde Auswüchse bei diesen ganzen Kreditvergabethemen. Wir hatten jetzt ja auch die Idee da mit dieser Verschuldungsgeschichte, die jetzt da vor ein paar Wochen mal aufgeploppt ist. Da bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, weil das Energetische sehe ich da auf jeden Fall auch kommen.
Genau, also das hat der EZB ja auch gesagt, dass also an die Kreditportfolios der Banken auch irgendwann Sonnensachen dann oder Sonnensachen mehr Gewicht haben und jetzt auch schon mittlerweile auch mitgewichtet werden, also dieses ganze Thema ESG. Ne? Und diesen Discount, also das, was an Abschlag ist, das hole ich ja jetzt auch nochmal auf, weil ich es schaffe, schon auf D zu kommen. Und jetzt habe ich ja quasi die 15%-Grenze ausgenutzt, aber ich kann ja dann in 10 Jahren. Kann ich ja, wenn ich sage, ich schulde um, kann ich ja dann die große Modernisierungskiste fahren, mir nochmal richtig viel Steuervorteil einstecken, weil da bin ich ja nicht auf 15% begrenzt im anschaffungsnahen Aufwand und kann halt richtig ausrasten mit Heizung, Fassade und dann ist das Ding durch.
Ja.
Dann ist das frisch, dann kriege ich das auf B oder sonst wohin, ne? Und wir dürfen nicht vergessen, diese 6.000 Euro mehr Miete, die werden mir ja auch im Verkauf wieder bezahlt. Wenn jetzt jemand für Faktor 20 kauft, das heißt 5% Mietrendite, habe ich ja 6.000 Euro mehr Miete geschaffen und kriege auch im Verkauf dann mehr Kohle. Ja, und das seht ihr, das haben wir hier mal aufgemacht. Das ist ein Haus mit einem Anschaffungspreis von 610.000 und ich habe nur durch meine Tätigkeit, nicht, dass da der Zins gesunken ist, dass ich getilgt habe. Genau, das ist nur für diese eine Sache, die ich durchführe, und zwar, dass ich energetisch was tue, schaffe ich einen zusätzlichen Wert von 186.500 Euro. Das finde ich geil.
Ein bisschen muss man natürlich noch relativieren, weil die Quadratmeterpreise jetzt ja nicht unermesslich durch die Miete steigen. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem ultimativ viel Kohle, einfach nur dadurch, dass du es machst.
Ja, aber das wäre ja jetzt, würde jetzt ja auch nur auf diesen Wert hier.
Genau, genau. Dann trotzdem, selbst wenn du die abziehst, bleibt ja was übrig.
Genau, ich habe ja schon, die habe ich ja safe, die Steuerrückerstattung, ich habe die mehr Miete safe und ich hole mir auch hundertprozentig was von diesem Discount zurück, ja, wenn ich einfach ein besseres Energierating habe, das ist ganz klar. Und ey, ganz ehrlich, wenn wir hier dann irgendwie 80.000 drauf machen, ganz ehrlich, da stirbt doch keiner. Ja?
Nee, alles check.
Ja. Und das ist nur das, was ich selber an Wert dem Objekt hinzufüge, nicht, dass wir jetzt in der geilen Phase günstig irgendwie einkaufen. Das finde ich krass.
Genau, du hast jetzt nicht, das ist jetzt nicht berücksichtigt, dass wir zum halben Preis gegenüber Wohnungen einkaufen. Und wenn du dann nachher nach 10 Jahren aufteilst und verhökerst, Halleluja.
Halleluja. Ne? Ja, deswegen so zum Thema Mehrfamilienhaus, wo ist unsere große Chance? Und die sehen wir explizit halt, klar, also in den Mehrfamilienhäusern und dann zusätzlich nochmal im Thema Energierating, da darf man natürlich dann auch nicht blauäugig sein. Es gibt auch Themen, die kriegt man dann vielleicht nicht so einfach gelöst.
Ja,
genau. Und das Energierating mit den Maßnahmen auf das Level, das muss immer individuell erarbeitet werden. Es muss ein Sanierungsfahrplan erstellt werden. Da müssen Ingenieure, Energieberater drauf gucken, dass das dann auch was wird. Das ist jetzt hier nur ein Impuls, ein Beispiel von Dingen, die wir oft dann immer entsprechend
Vorhaben machen. Auf jeden Fall, Leute, bitte guckt genau hin, geht da mit dem Spezi rein, nicht husch, sieht gut aus, kann man machen. Da dürft ihr nicht verkacken, weil da habt ihr richtig die Torte im Auge. Wenn ihr da Mist ankauft, das kriegt ihr nicht aufgeholt.
Das habt ihr dann mal 10, ne? Also das ist halt, ihr habt ja nicht nur eine Wohnung, sondern mal 10. Das ist wirklich wichtig, das Mehrfamilienhaus-Game, da seid ihr nicht mal auf dem Ponyhof. Ja, da sind wir wirklich dann in der echten Investorenwelt. Das muss gut geprüft werden. Da muss ein Bausachverständiger rein, da muss ein Sanierungsfahrplan rein und so weiter. Aber dann hat man da eine Riesenchance. Und ich denke auch am Ende des Tages lohnt sich das, weil dieses Gap zwischen 1,2 und 2,5, sage ich es jetzt mal, zwischen Wohnung und Mehrfamilienhaus, das ist einfach so immens hoch, dass man lieber dann da noch ein bisschen in die Ankaufsprüfung investiert, etc. Und,
ja, vor allem musst jetzt mal überlegen, was du machst. Ne? Du hast jetzt, was hast du gesagt, 75 geben wir auf für 438 Quadratmeter. Das sind 171 Euro, die du da reingibst. Da bist du ja auch noch nicht mal ansatzweise in der Wohnungssphäre. Absolut. Und hast aber energetisch ein gutes Objekt.
Jetzt haben wir so viel geredet, dass ich zwei Sachen ganz vergessen habe, wo ich nochmal darauf hinweisen möchte. wir haben im April unseren Insider-Tagesworkshop, wo wir wirklich einen Tag nochmal alles hart komplett durchgehen und in 12 Stunden wirklich krassen Immobilien-Content liefern. Und wir werden auch sagen, wie wir halt heute wieder anfangen würden. Und wir haben uns dazu entschieden, der Community einen Rabatt zu geben. Wenn ihr das buchen wollt, geht gerne über den QR-Code auf die Seite und gebt im Warenkorb dann Community ein und dann bekommt ihr 30% Discount und könnt einen Tag mit uns, mit vielen anderen Investoren wirklich das Thema Immobilie auf das nächste Level heben. Wir sind dann Anfang April in München. Dann sind wir in Köln und zum Schluss machen wir dann hier unser Heimspiel in Leipzig. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir haben alle richtig Bock und es wird ein cooles Event. Und das zweite.
Seinen letzten Tagesworkshop.
Bitte?
Ist auch schon wieder gefühlt sehr lange her. Ich habe richtig Bock.
Ich habe, ja, und es hat sich auch wieder so viel getan. Wir haben so viele neue Inhalte. Das ist komplett upgedatet. Also die Leute, die jetzt auch schon mal dabei waren, kommt gern wieder. Wir haben Leute, die waren schon 4-5 Mal auf dem Insider-Tagesworkshop. Also nutzt wirklich jetzt hier die Chance auch über den Community-Rabatt. Und das bieten wir euch auch für die Zoom-Workshops. Das ist auch ein cooles Event. Das findet jetzt im März statt. Der Finanzierungsworkshop, der war diese Woche, also gestern und vorgestern, habe ich einen Zoom-Workshop gemacht, 2x3 Stunden zum Thema Finanzierung. Das war sehr geil. Könnt ihr auch jetzt noch erwerben und euch einfach die Aufnahme reinziehen. Das ist gar kein Problem. Und das brandaktuelles Wissen nur zum Thema Finanzierung. Und ich muss auch sagen, das waren gestern, glaube ich, über 30 Leute im Workshop. Und wir haben richtig Gas gegeben, waren auch sehr coole Fragen dabei. Nächste Woche ist Ankaufsprüfung und Mieterhöhung. Und das, denke ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema mit Max, der ist Property Manager, und David ist Immobiliengutachter. Also David guckt, dass keine Schrottimmobilie dabei ist. Und Max, das finde ich sehr, sehr wichtig, der zeigt euch Themen, wie ihr Mieten erhöht und nicht so der Standard, sondern wie man wirklich als Investor smart vorgeht, dass man schnell 30%, 40%, 50% mehr Miete hat. Und gerade das Thema Kapitaldienstfähigkeit, Bewertung, das ist sehr wichtig. Die Woche da drauf, Paul, da kannst du ja mal vorstellen, was machst du mit den Leuten
im Zoom-Workshop? Bitte?
Was machst du im Workshop, im Zoom-Workshop bei dir?
Wir gucken uns die Standardanalyse an. Das heißt, wo kann ich gute Deals machen? Wo kann ich die Deals machen, also die strategisch zu mir passen? Also es ist ja immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich würde gerne mehr Familienhäuser mit Cashflow machen und ich sitze in München, würde das gerne hier machen. Ja. Wahrscheinlich dann lieber nicht. Das heißt, wo finde ich die Deals, die zu meiner Strategie passen? Wie gehe ich da vor? Wie arbeite ich mich in den Standort ein? Und was ist eigentlich wichtig für einen Standort? Ne? Gerade was wir vorhin wieder hatten, Dessau, 10% Rendite, kann ich das machen? Wenn ich Leipzig vielleicht 7% hinkriege?
So, ja, mit dem Ding, das halt in Dessau...
Genau, da zieht einer raus, kommt keiner wieder. So,
ciao. Genau, 20% der Wohnungen werden nicht gebraucht. Und ich finde auch, die Investoren vernachlässigen das Thema Standortanalyse komplett. Aber die Immobilie ist halt nicht mobil. Ja, die kannst du nicht wegtragen.
Heißt so.
Ja, genau.
Ne? Heißt und, ja nicht mobil.
Die Standortanalyse ist so wichtig. Wie, ich habe Leute, die investieren schon lange in Standorten, aber haben noch nie eine professionelle Standortanalyse gemacht. Und ja, deswegen freut euch auf Paul. Der geht wirklich mit euch professionell durch, zeigt euch die Tools, wie ihr normalerweise in 2 Wochen recherchiert, wie ihr das wirklich schnell hinbekommt und dann wirklich eure perfekten Standorte trüffelt, wo ihr ja erfolgreich euer Immobilienbusiness aufbaut. Ne?
Ja, ich sehe und immer wieder die Leute bei mir im Workshop, die dann sagen, boah krass, so habe ich das bei mir zu Hause noch gar nicht wahrgenommen.
Ja, man sieht das ja auch dann durch eine andere Brille. Zum Schluss, last but not least, Till Zalewski, Steuerworkshop, auch immer bis zum Bersten ausgebucht. Ist klar, wenn man mit dem Finanzbeamten mal einen Steuerworkshop machen kann, ist es auch für mich immer wieder ein Highlight. Also ich feiere auch diese Veranstaltung, oh, auch das Feedback ist krass. Und da geht es wirklich, und das ist auch darum, wirklich diese krassen Steuerstrategien umzusetzen. Und ich muss immer wieder sagen, wie heftig das finde, dass Leute 40% ihres Einkommens für Sozialabgaben abgeben, dann kommt noch die Steuer on top. Und bei Immobilien haben wir so heftige Privilegien, können unsere eigene Steuer dort selbst bestimmen. Deswegen nutzt die Chance auch mit ihm live Zoom-Workshop in der letzten Märzwoche und dann geben wir über den Tagesworkshop Gas. Wie gesagt, der Gutscheincode gilt bis zum 15.03. Ist ein Community-Rabatt, ist ein kleines Geschenk hier zu Ostern. Und wir sehen uns dann wann wieder?
Oh, ich habe gar nicht geguckt. Warte mal. Ist ja April, ne?
Yes.
3. April.
Oha, das ist ja relativ zügig, ne? Also jetzt vom 6. bis zum 3. ist ja nicht mal ein Monat.
Das ist jetzt gleich wieder.
Da bin ich gespannt, ganz ehrlich, wo die Zinsen sind. Ja, also wie der Immobilienmarkt sich wieder verändert, weil wir sind jetzt von der Phase, wir hatten einfach ein Marktumfeld, wo die Preise runtergehen. Bin ich jetzt mal gespannt, wie so die nächsten 3, 4, 5 Monate verlaufen und das wird einfach super spannend. Freue ich mich mega drauf.
Ja. Ja, sehe ich auch so. Sehe die leider aber auch die Konkurrenz anwachsen.
Aber wir haben es gut, wir haben krasse Deals gemacht, wir haben viel angekauft. Ja. Insofern, ich sag mal, man muss auch einfach mal zufrieden sein. Und genau, also nutzt die Chance, nutzt den Markt, holt euch das Know-how, was wir noch bereitstellen und ja, wünschen euch viele gute Deals.
Wir sehen uns bei den Workshops und spätestens sonst Anfang April.
Also, bis dann.
Ciao.